Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Schuld und Scham. Mit dem, was wir in unserem letzten Hörsaal, also gestern, behandelt haben, machen wir heute weiter. Herzlich willkommen zurück bei Hans-Jürgen Bartsch und unseren beiden Gefühlen an diesem Wochenende. Abgearbeitet haben wir schon den theologischen und auch den politischen Zugang zu diesen Begrifflichkeiten. Schuld und Scham in der Bibel und Schuld und Scham in der Politik. Wie äußert sich die und wie gehen Gläubige und Politiker damit um? Hören wir zur Erinnerung noch einmal ganz kurz rein in das, was bisher geschah.
Wie kommt es überhaupt zur Gewalt und dann zur Schuld, Schrägstrich zur Sünde?
Wer die Aufmerksamkeit auf die Schädigung der anderen richtet, wird eher fähig, sich in ihre Lagen hineinzuversetzen, also das zu entwickeln, was wir heute Empathie nennen.
Glauben wir, dass der Mensch notorisch Sünder ist?
Es gibt fast nichts, wofür wir nicht in irgendeiner Weise verantwortlich gemacht werden können.
Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, hey, Scham, geiles Gefühl.
Wenn die Schuld überhaupt so etwas gut ist, dann als Antrieb, in der Welt Verantwortung zu übernehmen.
Heute geht es uns darum zu erfahren, wie Schuld und Scham überhaupt entstehen. Wann und warum und wie sind sie messbar? Hat die Professorin Bettina Schurke untersucht. Sie ist Psychologin an der Evangelischen Hochschule Darmstadt und berichtet darüber, dass die Grundlagen für diese, wie sie in der Fachwelt heißen, selbstbewertenden negativen Emotionen natürlich schon in der Kindheit gelegt werden. In der Pubertät kriegen sie dann aber nochmal einen neuen Drive. Interessant also zu hören, warum und wann wir uns schuldig fühlen und wann und warum wir uns schämen.
Ich möchte zuerst ein bisschen was über Scham in psychologischen Emotionstheorien erzählen. Dann komme ich auf die Entwicklung der Scham in Kindheit und Jugendalter. Und zum Schluss möchte ich ein bisschen über Körperscham und Privatsphäre sprechen. Diese Wendung deshalb, weil das der Bereich ist, wo ich selber auch eigene Forschung angesiedelt habe. Aktuell können wir sagen, dass es zwei Stränge von Emotionstheorien gibt, die auch für die Entwicklungspsychologie von Bedeutung sind, nämlich eine funktionalistische Perspektive. Wir könnten eigentlich bis Darwin zurückgehen. Wir können sagen, in der Entwicklung der Menschheit haben sich die Dinge im Rahmen der Phylogenese erhalten, die eine positive Funktion für das Individuum hatten, für seine Fortpflanzung. Und ich füge hinzu, auch für die Gemeinschaft, denn das Individuum ist ganz wesentlich davon abhängig, in einer Gemeinschaft zu leben. Was für Funktionen von Scham und ich sage hier auch verwandte Emotionen können wir denn unterscheiden und warum reden wir hier von funktionalistischen Emotionstheorien? Das eine wäre, dass Scham sichert, dass Regeln eingehalten werden. Scham wird ausgelöst bei Regelverstößen. Insofern Personen, die beschämt werden, werden wieder verpflichtet auf die Einhaltung sozialer Regeln und eine soziale Ordnung basiert ganz wesentlich auch vielleicht auf Scham. Das ist eine Bedeutung für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Für das Individuum bedeutet es aber, wenn es sich diesen Regeln unterordnet, dann kann es sicher sein, dass es Teil der Gruppe bleibt, dass es akzeptiert wird und nicht ausgestoßen wird und wesentlich partizipiert von den Ressourcen, die eigentlich für eine Gemeinschaft gelten. Gehen wir mehr vielleicht auf etwas, was für Sie psychotherapeutisch sehr gegenwärtig ist, dann würde man sagen, dadurch, dass bei der Scham das Individuum intensiv auf sich selbst zurückgeworfen wird, ist hier zum Beispiel die Änderungsmotivation sehr viel größer, als wir das zum Beispiel im Zusammenhang mit der Schuld sehen. Gut, die zweite Perspektive wäre eine sozial adaptive. Hier wird betont, dass Scham eine schmerzliche Emotion ist und Menschen, die eine besondere Neigung zur Scham haben, mehr dazu neigen, zum Beispiel auch psychische Störungen zu entwickeln. Scham ist etwas Wesentliches in den Krankheitsprozessen bei Depression, Sucht und so weiter. Und neueste Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel schon bei Depression vor dem Schulalter eine besondere Verbindung zu einer Shame-Proneness oder einer Schamneigung besteht. In dieser Richtung wird Scham im Vergleich zu Schuld als die weniger gesunde Emotion angesehen. Und wir können pädagogisch ganz viele Überlegungen anstellen, was wir machen können, damit Kinder möglichst nicht beschämt werden. Bei der funktionalistischen Perspektive, beide haben ihre Berechtigung zu bestehen und sie haben ihren Sinn. In dieser zweiten Perspektive wird Scham pathologisiert. Sehr wichtig ist zum Beispiel hier die June Price Tangney als Forscherin, und sie hat einen Fragebogen oder ein Erhebungsinstrument für Scham entwickelt. TOSCA, das heißt so viel wie Test of Self-Conscious Emotions. Und in der gesamten Forschung wird dieser Test sehr, sehr oft angewendet, um sowas wie Scham- oder Schuldneigung festzustellen. Und dann wird regelmäßig eben Schamneigung mit negativeren Auswirkungen für die psychische Gesundheit in Zusammenhang gebracht. Das geht jetzt über mein Thema hinaus, aber möglicherweise liegt es an der Konstruktion dieses Fragebogens, warum Scham generell so schlecht als Emotion betrachtet wird. Scham gehört, wenn wir begrifflich das einordnen wollen, zu den negativen, selbstbewertenden Emotionen. Und es ist nicht nur Scham, sondern Barrett würde sagen, dass es so etwas wie eine Schamfamilie der Emotionen gibt. Und im Englischen hätten wir Shame and Embarrassment. Im Deutschen habe ich mal versucht, drei Begriffe dafür zu nutzen, nämlich Scham, Peinlichkeit und Verlegenheit. Und ich will auch zeigen, dass es verschiedene Emotionszustände sind in dieser Familie der Emotionen, die aber meistens nicht unterschieden werden. Außerdem muss Scham ganz wesentlich in Verbindung mit den Aspekten des Selbst oder der Identität gesehen werden. Sie sehen, es wird als selbstbewertende Emotion bezeichnet, und Scham wandelt sich ganz wesentlich im Zusammenhang mit den Wandlungen der Identität oder des Selbst. Ja, kommen wir zu den schamauslösenden Situationen. Jede Emotionssituation beginnt mit einer Bewertung. So auch die Schamsituation. Das Individuum deutet eine bestimmte Situation und gibt ihm eine Bewertung. Und das sind die folgenden Bewertungen, die regelmäßig zur Scham führen. Ich wurde bloßgestellt oder etwas aus meiner Privatsphäre wurde öffentlich. Das ist die eine Seite. Oder die andere, ich habe gegen Regeln oder Gütestandards verstoßen. Ich habe etwas falsch gemacht. Meine Leistung war zu schlecht, etwas war ein Misserfolg. Sehr diskutiert in diesem Zusammenhang wird die Rolle einer Öffentlichkeit oder der anderen, eines Publikums. Ist das für Scham nötig, dass eine Bewertung tatsächlich in der Situation stattfindet, zum Beispiel eines Fehltritts, eines Misserfolges, oder kann Scham auch ganz alleine auftreten? Wir wissen mittlerweile, dass Scham auch in Alleinsituationen auftritt, aber es wird vielfach gesagt, wir haben bereits die anderen internalisiert. Es muss gar keine wirkliche Anwesenheit mehr sein, sondern ich schäme mich dann vor den internalisierten anderen. Als letzten vielleicht wichtigen Punkt ist, dass es Selbst- und Fremdscham gibt. Ich denke, das ist Ihnen bewusst. Selbstscham muss ich nichts weiter dazu sagen, aber vielleicht zur Fremdscham. Die hängt damit zusammen, dass wir uns manchmal mit Personen identifizieren. Und wenn die beschämt werden, wenn die in eine Schamsituation kommen, dann wirkt das ganz unmittelbar auf uns. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal erlebt haben im Ausland, dass sich eine Gruppe Deutscher in ihren Augen unmöglich benommen hat und sie auf einmal wirklich Scham empfunden haben und nicht mehr Deutsche sein wollten. Oder selbst so ferne Dinge wie in einer Talkshow macht sich jemand richtig zum Affen. Und man kann gar nicht mehr auf den Fernseher schauen. Man hat alle Symptome einer Schamthematik, obwohl man diese Person gar nicht kennt. Scheinbar finden vielleicht auch dort basale menschliche, anthropologische Identifikationen statt, die dazu führen, dass wir hier Fremdscham empfinden. Ich komme jetzt zu bestimmten Merkmalen von Scham und Embarrassment, orientiere mich sehr stark an einem Autor, Michael Lewis, um diese Unterschiede herauszustellen. Wir fühlen uns wie gelähmt. Eltern haben wir beschrieben auch, dass Sprache und Gedanken vollkommen blockiert sind, dass eine globale negative Bewertung des eigenen Selbst stattfindet, der eigenen Person, und dass das sehr, sehr schmerzlich ist, wie wir gehört haben. Alle Emotionen gehen mit evolutionär vorbestimmten Handlungstendenzen einher. Und die Handlungstendenz hier wäre eigentlich das Verschwinden oder Verstecken, was schon in der indogermanischen Sprachwurzel Skama sich befindet, ausdrückt. Was ist der typische Ausdruck für Scham? Es ist nicht das Erröten, wie manche Leute vielleicht sagen würden, sondern ein niedergeschlagener oder abgewendeter Blick, der gesenkte Kopf, der eingesunkene Oberkörper. Scham ist im Vergleich zu anderen Emotionen aus der Schamfamilie relativ andauernd. Die Bewältigung dauert lange, wir sind lange belastet. Und für die Bewältigung möchte ich sagen, dass die anderen Personen, die vielleicht diejenigen waren, die durch ihre Anwesenheit Scham ausgelöst haben, aber wiederum auch ganz wichtig für die Bewältigung sind. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder, die von ihren Müttern zurechtgewiesen werden, dass die Mütter in dem Moment, wo die Kinder Anzeichen von Scham zeigen, damit aufhören und die Kinder im Grunde wieder akzeptiert werden können. Das heißt, die anderen haben eine sehr wesentliche Rolle, sowohl für das Entstehen der Scham, aber auch als Unterstützung bei ihrer Bewältigung. Und ein Nicht-Nachlassen würde zum Beispiel zu etwas führen, was wir sehr oft wissen, zu dieser Scham-Wutspirale, nämlich eine Wendung von Ärger und Aggression vielleicht gegenüber diejenigen, die beschämt haben. Komme ich nun zur Peinlichkeit? Ja, für die Peinlichkeit, die eben im Englischen Evaluative Embarrassment genannt wird, im Grunde ein bewertendes Embarrassment, ist Öffentlichkeit noch viel wichtiger als Scham. Wir können keine Peinlichkeit erleben ohne andere Personen, die etwas sehen. Im Zusammenhang mit Peinlichkeit berichten Leute, dass es eher um Widerfahrnisse geht, um Fehlverhalten, das keine Absicht hatte, oder um Bloßstellung auch hier, aber um weniger zentrale Aspekte für das Selbst. Scham spielt eine Rolle, wenn sehr zentrale Aspekte meiner Selbstdefinition betroffen werden. Embarrassment ist weniger intensiv und weniger andauernd und es hat einen typisch anderen Ausdruck als Scham, nämlich eher eine schnell wechselnde Blickrichtung nach unten, zur Seite, nicht dieses tiefe nach unten starren, wie wir es vielleicht bei der Scham haben. Und sie geht oft mit einem spezifischen Lächeln einher, wo der Blickkontakt abgebrochen wird, Sekunden oder Bruchteile von Sekunden, bevor das Maximum des Lächelns erreicht wird. Und typisch sind auch Selbstberührungen, das haben wir besonders bei Kindern, im Gesicht oder ein Herumfummeln an der Kleidung und Ähnliches. Ich lese Ihnen eine kleine Vignette vor, die aus meiner Forschung ich habe, die vielleicht so etwas wie diese Peinlichkeit illustrieren kann. In einem Gasthaus sitzen mehrere befreundete Familien zusammen. Eine Mutter zeigt einer anderen Urlaubsfotos. Ihre 5-jährige Tochter sitzt neben ihr und schaut zeitweise zu, zeitweise im Raum herum. Da tauchen im Stapel 2 Bilder auf, die die Kleine liebevoll Wange an Wange mit ihrem Vater zeigen. Sie nimmt die Fotos mit einem Lächeln und Anzeichen von Unschlüssigkeit und Verschämtheit in die Hand und lässt sie nach kurzer Zeit in der Papierhülle einen Briefumschlag verschwinden. Die beiden Mütter gehen nicht weiter darauf ein, sondern schauen die nächsten Fotos an. Jetzt zu dem, was Lewis Exposure Embarrassment nennt und was ich jetzt einfach mal ins Deutsche mit Verlegenheit übertragen habe. Schon bei bloßer Aufmerksamkeit, ohne jeden Verstoß, kann diese Art von Embarrassment auftreten. Michael Lewis hat das gefunden, zum Beispiel schon bei 15 bis 18 Monate alten Kleinkindern. Und das war ganz ohne jeden Fehltritt, ohne jede Bewertung. Die Kinder waren beim Spielen und sie haben auf einmal die Aufmerksamkeit eines Erwachsenen gespürt, der ihnen zugeschaut hat, und haben Zeichen von Embarrassment, von Verlegenheit gezeigt. Das ist aber etwas sehr Kurzanhaltendes, und in dem Moment, wo die Aufmerksamkeit verschwindet, ist auch hier das Problem gelöst und es braucht keine großen Bewältigungen. Ich möchte Ihnen jetzt etwas zur weiteren Datierung erzählen, zum Beginn der Scham. Und da gibt es natürlich verschiedenste Ansätze. Ich könnte auch hier auf psychoanalytische Ansätze eingehen. Ich wende mich jetzt hier den eher kognitiv orientierten Emotionsansätzen zu. Danach sind wesentlich dafür, dass ein Kind wirklich Scham empfinden kann, bestimmte kognitive Entwicklungsschritte, die im Rahmen von 1,5 Jahren bis spätestens 4 Jahre gemeistert werden. Natürlich, ich sage das mal, aber es dürfte Ihnen schon bewusst sein, es gibt eine große individuelle Spanne hier auch, aber wir versuchen das mal so ein bisschen normativ zu verorten. Der erste Schritt ist, ich muss mich als Person erleben können, ein bestimmtes Selbstbewusstsein haben. Nur dann ist es möglich, dass ich überhaupt mich schämen kann. Sie kennen vielleicht den Rouge-Test, eine beliebte Sache im 2. Lebensjahr zu schauen, wie viel Selbstbewusstsein ein Kind oder Self-Awareness ein Kind schon hat. Beim Rouge-Test wird einem Kind unauffällig ein roter Fleck auf die Nase gemacht und es ist auch ein Spiegel da. Und bevor diese frühe Selbstbewusstheit auftritt, suchen Kinder manchmal hinter dem Spiegel oder sie sehen den roten Fleck, finden ihn lustig, fingern im Spiegel herum und so weiter. Wir reden dann davon, von einer ersten Selbstbewusstheit, wenn die Kinder sich an die eigene Nase fassen und das lustig finden. Weil das ist ein Zeichen dafür, dass sie wissen, dass sie diese Person hier in dem Spiegel sind. Das zweite ist, ich muss mich als Objekt der Bewertungen anderer erleben können. Das ist am Anfang so, dass das den Kindern nicht bewusst ist. Sie könnten nicht darüber Auskunft geben. Wir erleben aber sehr oft, dass die Kinder unmittelbar auf die Bewertungen in der Interaktion reagieren. Wir finden zum Beispiel, dass die Kinder Schamausdruck zeigen, wenn zum Beispiel Eltern schauen dann manchmal verachtungsvoll, herabsetzend auf die Kinder, enttäuscht und so weiter. Und die Kinder reagieren mit Scham. Sie könnten das natürlich noch nicht benennen. Es ist ein unbewusstes Wissen um das Objekt, dass man das Objekt der Bewertungen ist. Je älter Kinder werden, desto stärker wandelt sich dieses Bewusstsein der Bewertungen. Zunächst ist es wirklich kognitiv da, man könnte darüber Auskunft geben und im Weiteren kann man sogar diese Bewertungen benennen und vielleicht sogar antizipieren. Das Dritte wäre bei Scham, ich muss soziale Regeln oder Gütestandards verstehen. Und das kann so sein, soziale Regeln oder Gütestandards sind einfacher oder schwieriger. Es ist zum Beispiel einfach zu verstehen, dass wenn 2 Leute einen Turm um die Wette bauen, dass derjenige irgendwie besser ist, der als erster fertig gewesen ist. Es kann aber auch so etwas Komplexes sein wie die Regeln für Nacktheit, wo die Kinder erleben, dass ihre Eltern sich zwar in der Sauna ausziehen und im Badezimmer, aber dann zum Beispiel, wenn andere Personen da sind, nicht. Das ist eine beträchtlich komplexere Regel, die vielleicht auch erst später verstanden wird. Also, was ich jetzt sagen muss, ist, wenn wir diese 3 Kriterien nehmen, dann können wir davon ausgehen, dass Kinder spätestens im 3. oder 4. Lebensjahr, also zwischen 2 und 3 oder 3 bis 4, zu einer voll ausgeprägten Schamreaktion in der Lage sind. Eine, die nicht nur im Ausdruck sich zeigt, sondern die den gesamten Prozess des Verständnisses hat. Aber es gibt auch Autoren, die auf Vorläuferreaktionen im 1. und 2. Anfang 2. Lebensjahres verweisen. Ich möchte jetzt hier nicht weiter genau darauf eingehen. Was man aber sagen sollte, ist, dass es zwar ganz gut ist, sich diese Kriterien klar zu machen, die ich benannt habe, die 3, dass wir aber trotzdem die Schamentwicklung als etwas Graduelles sehen sollten. Also nicht ein Alles oder Nichts, sondern auch wenn diese Schamreaktion einmal da ist, macht sie noch vielfältige Wandlungen in der weiteren Kindheit und vielleicht sogar lebenslang durch. Im Vorschulalter ist Scham noch wesentlich von der Anwesenheit einer anderen Person abhängig. Das zeigen recht schön die Untersuchungen von Manfred Holodinski in Bielefeld. Er hat den Kindern ein Puzzle gegeben, Kinder im Vorschulalter. Und sie haben das mal alleine gebaut und mal in Anwesenheit von einem Versuchsleiter. Und man konnte experimentell das so manipulieren, dass die Kinder es schaffen konnten, es machbar war, oder dass irgendwie ein Fehler in dem Puzzle eingebaut war, sodass sie es nicht schaffen konnten. Ich habe gesagt, Scham tritt nur in Anwesenheit der anderen Person auf, die einen im Grunde an diese Leistungsstandards erinnert. Aber hier sehen Sie, auch in der Alleinsituation gibt es wirkliche Schamausdrücke schon in diesem Vorschulalter. Aber entscheidend ist, und Sie sehen, es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Alleinbedingung und Sozialbedingung. Es ist gerechtfertigt zu sagen, dass im Wesentlichen eben hier die Scham an die Anwesenheit der anderen gebunden ist. Ja, das waren jetzt lauter Beobachtungen, die direkt den Ausdruck des Kindes mit einbeziehen und wirkliches Scham erleben. Das ist aber oft sehr schwer zu realisieren und deswegen gibt es auch noch andere Formen, mit denen wir eher das Verständnis der Kinder von Scham und ihre Reaktion im Rahmen von Geschichten erforschen. Susan Harter hat zum Beispiel Geschichten erzählt, in denen Kinder eine elterliche Regel übertreten und in einer Art der Geschichte werden sie dabei ertappt und in der anderen bleibt es unbemerkt. Und hieran können wir sehr schön sehen, wie sich im Rahmen der Selbstentwicklung, Susan Harter hat sehr schöne Bücher über die Entwicklung des Selbst geschrieben, wie sich hier auch das Benennen von Scham oder das Verständnis von Scham verändert. Mit 4 bis 5 Jahren, das war ihre jüngste Altersgruppe, vorher kann man schlecht Geschichten erzählen oder mit den Kindern über Geschichten reden, es gab überhaupt noch keine Erwähnung von Scham in dieser Altersgruppe. Es wurden viele Emotionen erwähnt, zum Beispiel Angst vor Strafe und so weiter, aber nicht Scham. Das ändert sich mit 5 bis 6 Jahren. Hier gebrauchen Kinder erstmals das Wort schämen, aber im Zusammenhang mit anderen Personen. Zum Beispiel die Eltern schämen sich für das Kind. Es ist zumindest jetzt ein Bewusstsein vorhanden bei den Kindern, dass sie irgendwo bewertet werden. Das ist in dieser Altersgruppe bereits da. Bei 6 bis 7 Jahren sind Kinder sich schon viel stärker dieser Bewertungen bewusst, die durch andere kommen. Ihnen ist bewusst, dass das Selbst durch das Selbst bewertet wird. Ich kann hier diese Begriffe von William James einführen, der von einem I-Self und von einem Me-Self spricht. Das I-Self ist der aktive, bewertende Teil von uns selbst. Und das Me-Self ist sowas wie unser Wissen über uns selber, wie wir sind, was bewertet wird. Und bei 6 bis 7 Jahren ist den Kindern schon sehr bewusst, dass hier dieser aktive Teil des Selbst, das Kind sich selber bewertet. Es ist in diesem Alter aber immer noch daran gebunden, dass andere diesen Fehler des Kindes bemerken. Erst im Alter von 8 bis 9 Jahren wird den Kindern klar, dass diese Bewertung, ich bin schlecht als Person, ganz alleine durch das Kind vollzogen werden kann und dass es dazu keine anderen Personen braucht. Noch ein paar andere Punkte zum Emotionswissen von Kindern. Ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit dem Emotionswissen ist der des emotionalen Skripts oder der Emotionsskripte. Das sind im Grunde so etwas wie Drehbücher für Emotionen. Wir haben Skripttheorie in vielen Zusammenhängen, wir haben sie auch hier bei den Emotionen. Und voll funktionierende emotionale Skripte liegen in der mittleren Kindheit vor. Was ist in Skripten drin? Es ist ein Wissen über die Anlässe, über den Ausdruck und über die Bewältigungsformen von Scham. Mit circa 8 Jahren verstehen Kinder vollständig diesen Mechanismus der Scham mit Auslösen, mit Ausdruck und Bewältigung ungefähr. Manche Kinder brauchen auch länger. Wie gesagt, es gibt immer große Unterschiede. In anderen Untersuchungen zeigt sich zum Beispiel, dass Kinder auch sehr zuverlässig zwischen Situationen, die für Scham stehen und solchen, die für Schuld stehen, unterscheiden können. Mit 11 Jahren zum Beispiel berichtet Ferguson, dass Kinder zuverlässig moralische Übertretung mit Schuldgefühlen assoziieren und soziale Fehltritte mit Scham. Kommen wir nun zum Jugendalter. Jugendalter wird in vielen Theorien als die zentrale Phase der Identitätsbildung beschrieben. Zum Beispiel in den Theorien von Erikson oder Havikhurst wird das als Entwicklungsaufgabe benannt, die eben in dieser Jugendphase gemeistert werden muss. In der Jugendphase wird der Blick ganz wesentlich auf sich selbst gewendet und auf die Akzeptanz durch andere, die der Familie, derer konnten sich die Kinder zumindest in guten Familien sicher sein, Aber nun wenden sie sich der Peer Group zu und die Akzeptanz durch diese steht oftmals sehr in Frage. Das Selbst erlebt nochmal eine komplette Umstrukturierung im Jugendalter. Und auch der Körper erlebt eine komplette Umstrukturierung, was das Kind anfällig für Beschämung macht. Wenn ich selber mich komplett im Wandel befinde, jetzt auf der körperlichen Seite, wenn ich nicht mehr weiß, was ich gut kann, wie ich aussehe und so weiter und das sich auch ohne meine Kontrolle vollzieht, dann macht mich das anfälliger für Scham. Ich suche vielleicht sogar nach den Bewertungen der anderen, wie werde ich wahrgenommen, und das ist ja besonders der Mechanismus, der für Scham eine Rolle spielt. Es finden aber auch im Selbst wesentliche Umstrukturierungen statt, die eben diese Beschämung wahrscheinlicher machen. Zum Beispiel fangen wir im Jugendalter an, eher zwischen Realbild und Idealbild zu differenzieren. Vorher war das mehr alles eins. Ja. Jetzt kommen klar diese Gedanken, wie bin ich oder wie möchte ich sein, ins Spiel. Jugendliche fangen auch an zu unterscheiden zwischen einem authentischen und einem unauthentischen Selbst. Sie sagen, ich weiß ja, ich bin eigentlich so, aber wenn ich in der Situation bin, dann muss ich mich strategisch einfach so verhalten, dann kann ich nicht so sein, wie ich bin. Dann kann ich nicht mein wahres Selbst zeigen. Und wie gesagt, die Betrachtung aus der Sicht anderer wird wesentlich wichtiger, und wir sind jetzt hier auf einem Niveau, wo ich das auch sehr, sehr stark als Jugendlicher antizipiere und auch schon viel besser voraussagen kann, wie werden diese Bewertungen ausfallen. Ich muss sie nicht mehr erleben. Gut, zu einem Geschlechtsunterschied. Einige Forscher untersuchen über die Phase des Jugendalters, können wir zum Beispiel eine Zunahme von Schamgefühlen und eine Abnahme feststellen. Und tatsächlich gibt es solche Zunahmen und Abnahmen in diesem relativ ausgedehnten Jugendalter. Aber sie sind nicht einheitlich für die Geschlechter. Wenn man zum Beispiel auf eine Jahrgangsstufe in einer Schule schauen würde, dann kann bei den Jungen eine Zunahme und bei den Mädchen schon eine Abnahme da sein. Das hängt auch damit zusammen, dass das Jugendalter durchaus unterschiedlich stattfindet, anfängt. Mädchen sind ihren Entwicklungsprozessen oftmals viel weiter voraus und haben manches schon durchlaufen, was Jungen mit einer gewissen Verzögerung durchmachen. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, zumindest wie der Verlauf weitergeht, dass nämlich das Jugendalter einen gewissen Höhepunkt in der Schamneigung, im Englischen Shame Proneness, darstellt. Und dass die Scham im weiteren Lebensverlauf abnimmt. Das Jugendalter ist eine besonders markante Zeit und eine besonders gefährliche Zeit für Prozesse der Beschämung. Und im Laufe unseres Lebens wird diese Anfälligkeit für Beschämung geringer. Einzelne Untersuchungen zeigen aber auch, dass wir vielleicht das Gewicht auf dem Jugendalter nicht als zu groß ansetzen sollten. Ich habe schon gesagt, dass zum Beispiel sowas wie Schamskripts ja schon in der Grundschulzeit entwickelt sind. Hier eine Studie, die ich hier zitiert habe, die einen Zusammenhang zwischen Schamneigung, Schuldneigung und riskantem Jugendverhalten untersucht und auch findet, kann aber zeigen, dass das eigentlich Prädiktive die Schamneigung ist, die schon vorher in der Kindheit erworben wurde. Kinder, die am Ende der Kindheit eine starke Neigung oder Bereitschaft haben, sich zu schämen, zeigen tendenziell riskanteres Verhalten, was wir so als riskantes Jugendverhalten bezeichnen, kleinere Kriminalität oder auch irgendwie riskantes sexuelles Verhalten ohne Verhütungsmittel, mit viel wechselnden Partnern und ähnliche Dinge. Also den Blick nicht zu sehr auf die Jugend, sondern schon in der Kindheit schauen. Viele Dinge, die im Jugendalter passieren, sind dort im Grunde schon im Wesentlichen abgeschlossen. So, ich möchte jetzt im letzten Teil meines Vortrages auf das Thema der Körperscham eingehen, weil, wie gesagt, das dasjenige ist, wo ich selber Forschung gemacht habe. Hier eine etwas ausführliche Definition, die ich mir zusammengestellt habe. Worum geht es bei Körperscham eigentlich? Es geht im Kern immer darum, dass bestimmte Körperregionen, aber auch körperliche Ausscheidungen oder körperbezogene Handlungen von anderen nicht wahrgenommen werden sollen, dass sie also in einem privaten Bereich bleiben. Sie sollen nicht nur nicht gesehen werden. Das Sehen ist bei uns immer der Sinn, der uns sofort in den Vordergrund springt. Auch das Nicht-Hören. Es gibt zum Beispiel Kulturen, in denen stetig ein Toilettenrauschen zu hören ist, damit man die Ausscheidungsgeräusche nicht hört. Oder wir desodorieren uns, sprayen uns mit Parfüm ein und so weiter. Auch das sind Teile unseres Körpers. Wir machen uns im Grunde neutral, das darf nicht gerochen werden und so weiter, sonst kann es der Ansatz für Körperscham sein. Also im Vordergrund steht der Aspekt der Bloßstellung, aber eine wichtige Rolle spielt natürlich auch in manchen Fällen Aspekte eines körperlichen Defektes, sei es ein nur in der Vorstellung vorhandener, mein Körper ist nicht attraktiv oder zum Beispiel eine wirkliche Behinderung oder Beeinträchtigung. Ich gehe davon aus, dass Körperscham etwas Universelles ist, was wir in allen Kulturen finden und das nichts mit einer bestimmten Hochkultur zu tun hat. Und in dieser Einsicht stütze ich mich auf den Ethnologen Hans-Peter Dürr. Ich weiß nicht, wer seine Bücher kennt. Ich finde sie ganz fantastisch. Das erste war Nacktheit und Scham, der Mythos vom Zivilisationsprozess. Wie gesagt, indem man eben gemeint hat, einfache Kulturen hätten so etwas wie Körperscham nicht. Und Sie sehen hier ein Bild, der Ethnologe Cipriani zwingt eine sich schämende Onge-Frau in die Kamera zu blicken. Und dieses ganze Bild, ich interpretiere jetzt natürlich hinein, scheint das zu belegen, dass eben hier diese europäischen Anthropologen in diese Kulturen gekommen sind und vielleicht so mit der Vorstellung, naja, wenn jemand schon halb nackt oder ganz nackt rumläuft, vielleicht nur mit einer kleinen Schamschnur, dann können die eigentlich keine Körperscham haben. Wenn man Hans-Peter Dürr liest, bringt er viele widerlegende Beispiele. Nun kurz zu meiner Studie zur Körperscham. Ich habe eine intensive Untersuchung in 41 Familien gemacht. Das war schon in den 1990er Jahren, wo man sich noch nicht so damit beschäftigt hat. Ich habe mit beiden Elternteilen unabhängig Interviews gemacht. Das heißt aber nicht nur ich, sondern ich hatte natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wir haben auch ein Puppeninterview mit jeweils einem Kind aus dieser Familie gemacht. Wir haben immer ein Kind ausgewählt und diese Kinder waren regelmäßig oder gleichmäßig über die Altersgruppe von 4 bis 9 Jahren verteilt und es waren Jungen und Mädchen. So, das erste zum Beispiel im Interview wurde gefragt, woran erkennen Eltern überhaupt Scham und woran würden sie auch Körperscham merken? Ich gehe jetzt nur mal auf das Phänomen der Selbstscham ein, nicht auf die Fremdscham. Da ist natürlich die akute Schamreaktion. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wie sieht jemand aus, wenn er sich schämt? Was ich besonders interessant fand, dass der größte Teil der Berichte gar nicht wirklich Scham benannt hat, sondern etwas, was ich mittlerweile als präventive Verhaltensweisen nenne, die schon zeigen, dass hier kulturelle Regeln adaptiert wurden. Nämlich, dass zum Beispiel Kinder eine Umkleidekabine nutzen wollten. Oder zum Beispiel eine Toilettentür zugesperrt haben und nicht mehr einfach, wenn die Eltern gesagt haben, ach, geh doch da mal hinter die Büsche oder da nehm's Auto, sich zum Beispiel geweigert haben, wenn sie pinkeln mussten oder so. Und auch das Dritte wäre bestimmte Formen von Bewältigungsverhalten. Ja, jemand sitzt auf der Toilette, ein Geschwister kommt rein und das Kind schreit raus. Hier ein kleiner Exkurs zur Theorie des Psychoanalytikers Leon Wurmser. Vielleicht ist er Ihnen bekannt. Ich möchte nur auf etwas verweisen. Wurmser beschreibt in seinem Modell 3 Aspekte der Scham. Das erste ist so eine, etwas, was er sagt, eine übergeordnete, überdauernde Haltung der Schamhaftigkeit, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann. Er spricht auch von einem Ehrgefühl. Ich würde sagen, genau hier passt der Begriff des Schamgefühls. Und das dritte wäre die akute Scham. Interessant finde ich, dass er auch den Begriff der Schamangst nennt, dass es nämlich einfach Situationen gibt, in denen wir Scham vorwegnehmen und uns präventiv schützen. Und das ist im Grunde das, was Kinder schon machen, wenn sie die kulturellen Regeln für sich einnehmen. Nun ein paar Ergebnisse zur Selbstscham aus den Interviews. Wir können sagen, dass fast alle Kinder, wenn wir ganz konservativ urteilen, 82% bis zum Alter von 7 Jahren nach den Berichten ihrer Eltern über ein körperliches Schamgefühl in irgendeiner Art und Weise verfügen. Das muss nicht sein, dass sie sich in allen Situationen, in denen wir das erwarten würden, Scham zeigen, aber das kann auf der Toilette sein, das kann im Zusammenhang mit Kleidungswechsel sein und so weiter. Es muss nicht durchgängig sein. Es können ja auch die familialen Regeln unterschiedlich sein. Sehr häufig werden die Hinweise auf erstmalige Scham mit 4 oder, wenn wir konservativer überlegen, mit 5 Jahren genannt bei der Körperscham. Es gibt auch noch eine Fragenbogenstudie von Siedenbiedel. Auch der sagt, dass 5- bis 7-jährige Kinder, er spricht von Peinlichkeit, im Zusammenhang mit Nacktheit und Ausscheidungen zu finden sind. Ob wir jetzt die Begriffe Peinlichkeit oder Schamgefühl verwenden, es war nicht möglich, das zu differenzieren. Mit Eltern haben wir generell den Begriff Scham verwendet, weil diese Feindifferenzierung, die ich am Anfang eingeführt habe, jenseits einer Beobachtungsfähigkeit so im Alltag liegt. Ich wollte Ihnen wieder ein kleines Beispiel bringen. Eine Mutter berichtet von ihrer Tochter, dass sie mit circa 5,5 Jahren sich vielfältig, die Mutter sagt, geziert. Es ist interessant, dass die Personen praktisch nie von sich aus das Wort Scham verwendet haben. Ja, nicht über sich, auch im Wesentlichen nicht über die Kinder, sondern sie sagt, sie hat sich geziert. Sie wollte sich nicht ausziehen bei der Kinderärztin oder auch in den Kindergarten nicht mehr gehen, wenn ein Schwimmbadbesuch anstand, weil sie gefürchtet hat, dass sie ihre Kleidung wechseln muss. Die Mutter war einigermaßen einfühlsam und hat das herausgefunden. Dann hat man den Badeanzug oder Bikini morgens angezogen, sodass sie nur noch ihre Kleider ablegen musste. Und dann ist sie fröhlich in den Kindergarten gegangen. Das war mit 5,5 Jahren. Ja, zur Fremdscham nochmal. Fremdscham wird oft nur als diese stellvertretende Scham verstanden. Ich habe sie erweitert. In meinem Begriff ist auch die Rücksichtnahme auf andere Personen damit gemeint. Und beides setzt regelmäßig später ein als Selbstscham. Eltern beobachten zuerst die Selbstscham und dann die Fremdscham. Man könnte meinen, dass hier vielleicht Kinder auf dem eigenen Verständnis, was ist für mich unangenehm, auch aufbauen und dann auch stellvertretend oder rücksichtnehmend Fremdscham zeigen können. Interessant war, dass es auch hier einen Zusammenhang gab. Die Kinder, die früher Selbstscham gezeigt haben, haben auch früher Fremdscham gezeigt. Wieder ein kleines Beispiel. Interessanterweise, es ist mir erst hinterher aufgefallen, von einer 5-jährigen Tochter wieder. Die Mutter berichtet, dass sie am Strand sich oben ohne sonnen wollte und das Bikini-Oberteil ablegen wollte. Sie erzählte das mit einem Lachen und so weiter. Die Tochter hat keine Ruhe gegeben, bis sie dieses Oberteil wieder angezogen hat. Sie hat es ihr praktisch hinterhergetragen. Es war auch noch ein etwas älterer Sohn dabei, den hat es nicht gestört. Aber diese Tochter hat es total gestört. Und vielleicht hat das auch etwas mit Identifikationsprozessen, mit frühen, mit der weiblichen Rolle oder das Erkennen, auch weiblich zu sein, zu tun. So, noch ein paar Anmerkungen. Es dauert nicht mehr lange. Zur Körperscham und Familie. Eltern machen vielfältige Beobachtungen zur Scham im familiären Kontext. Also, was ich meine ist, zwischen Familienmitgliedern gibt es viel zu beobachten an Scham und hier werden auch Regeln und Schamprozesse eingeübt. Interessanterweise zeigt sich aber in dem Puppenspielinterview, das war ein Spielinterview, wo wir eine Puppenstube hatten und ein Versuchsleiter, das waren Studierende, mit den Mädchen eine Frau, mit den Jungs ein Mann, haben schamrelevante Szenen angespielt. Es kam ein Freund zu Besuch und der Freund sagte, ich will was trinken. Und dann irgendwann hat er gesagt, du, ich muss jetzt mal aufs Klo, kommst du mit oder so. Und dann war die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt zu reagieren, mitzukommen. Man konnte die Türen zuschließen, mit kleinen Kettchen zuhängen und so weiter. Dann gab es Situationen in der Badewanne. Es gab ein Baden außen im Garten, wo dann ein Fremder als Puppe vorbeikam und so weiter. Gut, was hat uns das gezeigt? Obwohl es eben viele Schamprozesse innerhalb der Familie gibt, war recht deutlich, dass die Kinder differenzieren zwischen einer Kernfamilie und Personen, die außen sind. Es kamen dann zum Beispiel sowas wie Onkel und Tante, ein Fremder im Garten oder auch Großeltern. Und die Abgrenzung, ja, die Merkmale für Scham, die wir auf mimischer, verbaler und handlungsmäßiger Ebene untersucht haben bei diesen Kindern, waren beträchtlich ausgeprägter für Personen außerhalb der Kernfamilie. Schamregeln sollten in der Familie sozialisiert werden und es sollte eben eine große Rolle spielen, wie die Familie das gestaltet. Und wir finden zum Beispiel im Puppeninterview nur als ein paar Hinweise mehr Abgrenzung in größeren Familien. Ja, dort haben wir mehr Hinweise auf so etwas, ja, Abgrenzung, zum Beispiel Türen zumachen und so weiter, dieses präventive Moment. Wir finden auch mehr Abgrenzung, wenn in der Familie auch Geschwister des anderen Geschlechts sind. Interessanterweise war die in Anführungszeichen schamloseste Gruppe Mädchen, die nur Schwestern hatten. Und etwas, was ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, was ich auch sehr interessant fand, wir hatten mehr Hinweise auf Scham, wenn die Kinder vielfältig von ihren Großeltern betreut wurden. Wo man sich überlegen könnte, ob hier generationale Prozesse, entweder historisch, weil die Generation historisch striktere Schamregeln hatte, oder vielleicht wird man ja einfach mit dem Alter immer strikter und immer mehr schamerzeugender bei seinen Enkeln. Auch das wäre eine Möglichkeit. Eins wollte ich Ihnen noch erzählen, dass auch Kinder die Eltern sozialisieren. Ich fand ein sehr schönes Beispiel, ich habe viele gehabt, aber zum Beispiel berichtet eine Mutter, dass sie sich eigentlich durchaus immer nackt vor den Kindern gezeigt hat und sie ist mit ihrer 7-jährigen Tochter und 2 etwas älteren Söhnen im Badezimmer und sie bückt sich und wischt vor der Badewanne das Wasser auf. Und als sie sich bückt, haben ihre Kinder wohl einen ziemlich freien Blick auf ihr Geschlechtsteil und fangen an zu sagen, ih, das sieht aber hässlich aus. Das war für die Mutter sehr unangenehm. Man hat es wirklich deutlich gemerkt. Sie hat auch hier nicht gesagt, sie hat sich geschämt. Sie hat gesagt, es war ihr sehr unangenehm. Und sie hat in Zukunft, nicht, dass sie sich immer angezogen hätte, aber sie hat darauf geachtet, ihren Kindern das nicht mehr so deutlich vor Augen zu führen. Also wir haben hier Schamprozesse wechselseitig und Anpassungen von Schamregeln. Die Regeln für die Präsentation des Körpers haben große kulturelle und auch individuelle Unterschiede. Eltern berichten uns, dass innerhalb einer Familie die einzelnen Kinder sehr unterschiedlich sich von ihrer Körperscham zeigen. Und wir haben zum Beispiel auch kulturelle, historische Veränderungen. Wenn wir nur daran denken, wie früher ganze Generationen zusammen geschlafen und alles im selben Raum gemacht haben und wie stark wir jetzt individuelle Bereiche in den Häusern ausweisen, was für eine andere Chance von wirklich gemauerter Privatsphäre wir haben. Die musste man sich früher anders erzeugen. Kann man aber auch, das zeigen uns zum Beispiel Naturvölker, die im Langhaus zusammenleben. So, der Schutz einer privaten Sphäre, körperlich und psychisch, ist wichtig für die Integrität der Persönlichkeit. Die Person behält die Kontrolle über diese Sphäre und kann sich damit auch den Bewertungen anderer Personen entziehen. Ich denke, das mit der Mutter war ein schönes Beispiel. Und bei Kindern ist diese Entwicklung einer Privatsphäre zum Beispiel auch daran sichtbar, dass sie anfangen, so etwas wie Geheimnisse vor den Eltern zu haben. Es gibt gute Geheimnisse, die wir unseren Kindern auch lassen sollten, denn sie sind ein Zeichen dafür, dass Kinder sich so einen von ihnen selbst kontrollierten Bereich entwickeln, in dem sie sich auch den Bewertungen anderer entziehen können. Gut, damit bin ich am Ende. Was sehr interessant wäre, wäre darüber nachzudenken, was all dieses pädagogisch bedeutet. Bei meinen Recherchen für diesen Vortrag war ich erschrocken über diese Flut im Internet, wenn man hier Scham und sowas eingibt. Da kommen pausenlos nun irgendwelche Angebote, wie kannst du die Beschämung deiner Kinder vermeiden und so weiter. Es wäre also sehr interessant, sich über die pädagogische Bedeutung hier zu unterhalten. Noch dazu, wo ich am Anfang gesagt habe, Scham ist eben ein in der Evolution auf uns überkommene Emotion, die eben auch ihren Sinn hat. Müssen wir Beschämung vermeiden? Welche Arten von Beschämung müssen wir vermeiden, dass es zum Beispiel nicht traumatisch wird? Das wären noch weitere Überlegungen. Ja, vielen Dank.
Die Psychologin Bettina Schurke sprach über die Bedeutung und Entwicklung der Scham in Kindheit und Jugend. Und zwar auf einer Fachtagung des Universitätsklinikum Bochum, das vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe getragen wird. Sie referierte dort am 8. November 2019 auf Einladung der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.